Im Gespräch mit Markus Kurze, der Europapodcast zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021. Willkommen zur dritten Folge unseres Europapodcasts zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Welche europa- und jugendpolitischen Ideen wollen verschiedene Parteien nach der Landtagswahl umsetzen? Diese und weitere Fragen haben wir, die jungen europäischen FöderalistInnen Sachsen-Anhalt, mit VertreterInnen von Die Linke, FDP, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und CDU besprochen. In dieser Folge stellt sich Markus Kurze von der CDU den Fragen von Nora. Markus Kurze hat nach dem Lehramtsstudium eine Fortbildung zum Erzieher gemacht. 1993/94 ist er der Jungen Union beigetreten. Markus Kurze ist in der aktuellen Legislaturperiode Vorsitzender der AG Bundes- und Europaangelegenheiten des Landtags.
Sehr herzlich möchte ich Sie, Markus Kurzig, in unserem Podcast zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt begrüßen. Sie, Markus Kurze, sind Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalt für die CDU. Anfang der 90er Jahre sind Sie der Jungen Union beigetreten. Mit welcher Motivation sind Sie damals in die deutsche Politik gegangen?
Also ich hatte während meines Studiums eine Abschlussarbeit geschrieben und später daraus meine Examensarbeit gemacht, wo ich mich mit der Geschichte meiner Heimatstadt beschäftigt habe. Ich habe eine Art kleines Geschichtslexikon erstellt, womit einerseits Lehrer arbeiten sollten, andererseits aber eben auch Touristen etwas über unsere Stadt erfahren. Und als ich diese Recherche gemacht habe, hatte ich von einem Bürgermeister gelesen, uns in der Burg, wo ich geboren bin und wo ich auch wohne, der 36 Jahre im Amt war und nachdem die Stadt, um ihn zu danken, auch sogar eine Straße benannt hatte. Und das hat mich inspiriert, als ich das so gelesen hatte, was er alles für die Stadt und mit den Menschen gemacht hat. Das hatte mich auf die Idee gebracht, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, in der Politik sich zu engagieren, mit Menschen, für Menschen etwas zu bewegen. Das ist eigentlich der Ausschlag gegeben, dass ich da etwas machen wollte. Und als 1994 eine Kommunalwahl anstand, hatten mich damals die SPD und die CDU konkret angesprochen, weil ich dann meine Examensarbeit auch als Buch verlegt hatte, war schon ein bisschen bekannt in meiner Heimatstadt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für die Kommunalwahl für eine der beiden Parteien zu kandidieren.
Wunderbar. Welche dieser Motivationen hat sich bis heute erhalten können oder vielleicht auch, welche Motivation ist heute noch mit dazugekommen?
Also ich habe mich damals für die CDU dann entschieden, weil mir das Programm sehr gut gefallen hat und weil die CDU sich damals, einige Jahre vorher, auch eben noch 94, ganz klar für die deutsche Einheit und für die deutsche Wiedervereinigung ausgesprochen hatte, im Gegensatz zu damaligen SPD, die waren da nicht so klar und das hatte mir halt gefallen. Ich war froh, dass es die deutsche Wiedervereinigung gab 1990 und das, was so an Werten in dem Programm war, hat mich dann eben veranlasst, eben auch nicht nur in der Jungen Union mitzumachen, sondern eben auch den Antrag zu stellen, in der CDU mitwirken zu können. Und das hat sich bis heute so durchgezogen, dass es mir Spaß macht, wie gesagt, im Wahlkreis oder eben auch in Magdeburg etwas für die Menschen in meiner Heimat zu bewegen, ja, etwas für sie eben auch zu schaffen. Also ich war anfangs sozialpolitischer Sprecher und da lag es auch in meiner Hand ein Stück weit, dass man die Kindertagesstätten in meinem Wahlkreis und im gesamten Land saniert hat und dass man auch neue Kindertagesstätten gebaut hat. Und das fasziniert bis heute, wenn man etwas anfasst und am Ende auch fertig bringt, dann die strahlenden Augen derjenigen, die das am Ende nutzen können, das ist immer wieder Motivation, eben auch in der Politik weiterzumachen.
Sie selbst haben nach Ihrem Lehramtsstudium noch eine Fortbildung zum Erzieher angehängt. Inwiefern prägt diese Ausbildungs- und Berufserfahrung Ihren Politikstil?
Auch da kann man sagen, macht es halt Spaß. Ich war ja eine Zeit lang im Kindergarten tätig und viele Jahre bei einem Wohlfahrtsverband in der Kinder- und Jugendarbeit. Und auch da ist es genau dieselbe Motivation, ja, mit jungen Menschen was zu tun, junge Menschen zu motivieren. Das hat Spaß gemacht, ja, von Hausaufgabenbetreuung bis hin zu Ferienfreizeiten oder eine offene Kinder- und Jugendarbeit zu gestalten. Das hat Spaß gemacht. Und was man bei den Kleinen im Kindergarten kann, kann man halt auch bei den Großen. Und da kommt halt auch viel Feedback wieder zurück, wenn es den Kids Spaß macht. Und das war so dann das, was mich auch immer wieder angetrieben hat, ja.
Würden Sie sagen, dass Ihr beruflicher Hintergrund sich auf Ihre konkrete Meinungsbildung zu familienpolitischen Themen auswirkt?
Ja, das auf alle Fälle.
Wenn wir jetzt einmal unseren Blick weiten, was ist für Sie persönlich das Besondere an der Landespolitik, zum Beispiel im Vergleich zur Bundespolitik?
Also die Landespolitik ist ein Stück weit greifbarer als die Bundespolitik. Man kann im Einzelnen auch etwas im Land bewegen. In der Bundespolitik ist das dann doch schon eine andere Kategorie. Ja, da ist man dann einer von 600-700 Abgeordneten. Da geht es um sicherlich größere Dinge, als das eben im Land der Fall ist. Im Land kann man das, was man gestaltet, auch sehen und anfassen. Ja, also ich möchte ein Abgeordneter sein, den man auch sieht und auch, wie gesagt, ständig eben treffen kann. Ne?
Ich denke, dass das zu Ihrer Persönlichkeit sehr gut passt, wenn Sie vorhin auch schon erwähnt haben, dass der Kontakt zu Kindern im Kindergarten und dergleichen vielleicht auch wichtig für Sie ist. Für Ihre
Politik. Ja.
Wollen wir nun unseren Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt richten? Wieso ist es für Wählerinnen und Wähler und vielleicht hier besonders für junge Wählerinnen und Wähler wichtig, bei dieser Wahl wählen zu gehen?
Also man hört ja oft, ach ja, auf eine Stimme kommt es nicht an, ob ich nun hingehe oder nicht. Und da sage ich auch immer wieder, gerade auch in der Arbeit hier im Landtag, wenn man mit Schülergruppen, die den Landtag besuchen, spricht und diskutiert oder auch mit Erwachsenengruppen, es kommt schon auf jede einzelne Stimme an. Ja? Und wenn man sich nicht beteiligt an Wahlen, dann kann man auch nicht darüber diskutieren, ob manches besser oder schlechter laufen sollte. Wenn man sich aktiv beteiligt, und zwar mit seinem Wahlrecht, das ist ja ein hohes Gut, dass man frei wählen darf und man kann ja auch mit seinen Stimmen, sag ich mal, man hat ja auch eine gewisse Flexibilität, sage ich jetzt mal, ja. Man kann Personen wählen, wo man meint, das sind diejenigen, die mich am besten vertreten und man kann Parteien wählen, wo man meint, dass sie mich am besten vertreten. Klar, werbe ich natürlich für meine Person und meine Partei, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn eben Menschen sagen, ja, der Typ an sich gefällt mir, sein Arrangement, aber mit dem Parteiprogramm hadert es ein wenig und man wählt dann eine andere Partei, da kann ich gut mit leben. Also dieses Wahlrecht zu nutzen ist schon wichtig, denn wer nicht wählt, der kann auch nicht entscheiden, ja, und kann auch nicht darüber diskutieren. Von daher versuchen wir immer, die Leute auch zu motivieren, sich eben wirklich aktiv zu beteiligen, indem sie wählen gehen.
Auch da, genau, sind wir natürlich stark auch mit diesem Podcast mit dabei. Wenn wir uns nun einmal anschauen, wer überhaupt wählen gehen darf, möchte ich gerne Ihre Meinung dazu hören, ja, wie Sie zum Landtagswahlrecht ab 16 stehen.
Also davon halte ich relativ wenig, weil ich bisher in meiner Arbeit keine einzige Schulklasse kennengelernt habe, wo da die Mehrheit der Schüler gesagt hat, wir wollen das. Ja, und das können Sie mir glauben, dass ich einer aus unserer Fraktion bin, der sehr, sehr viele Besuchergruppen empfängt. Nicht nur aus meinem Wahlkreis, sondern auch für die Fraktion an sich bin ich da ein gern gesehener Gesprächspartner, wenn die Landtagsverwaltung anfragt, ob ich da eben mit dabei sein kann. Und wie gesagt, ich habe da kaum jemanden bisher gehabt, der gesagt hat, wir wollen das. Die jungen Leute, die ich kennengelernt habe, wissen ganz genau, dass sie schon bei der Kommunalwahl mit 16 wählen können, dass sie also vor Ort in ihrer kleinsten Gemeinde mitentscheiden können, wer vertritt mich in einem kommunalen Parlament. Und damit sind die eigentlich in der Regel auch zufrieden und die Landespolitik, ähnlich wie die Bundespolitik, da mit 18 einzusteigen, ist für die immer in Ordnung. Und von daher halte ich da relativ wenig von, das Wahlalter weiter nach unten zu senken, weil damit gewinnt man nicht mehr Wähler, sondern man muss gute Politik machen, um Wähler zu gewinnen. Da spielt das Alter an sich nicht die entscheidende Rolle.
Darf ich einmal nachfragen, wie alt Sie waren, als Sie für sich ein bewusstes, aktives Politikverständnis gebildet haben?
Also ich habe ja mit 16 angefangen zu studieren. Damals gab es noch den Weg, dass man Unterstufenlehrer werden konnte mit 16 in einer vierjährigen Fachschulausbildung. Und ich war dann halt 20, als die Wiedervereinigung war. Und da habe ich mich schon ein bisschen mit beschäftigt, aber eigentlich war es erst so bewusst dann in dem Zeitraum, wo ich 93, 94 angesprochen wurde, ob ich eben auch mitmachen würde. Ja, also das war nicht mit 16, um die Frage konkret zu beantworten.
Trotzdem möchte ich einmal nachfragen, was für Partizipationsmöglichkeiten für jüngere Menschen Sie an der Landespolitik dann sehen können, wenn die Wahl nicht möglich ist. Aber Politik oder Demokratie ist ja nicht nur alle 4 Jahre, sondern ja vielleicht ein tägliches Geschäft sozusagen.
Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, um sich auch mit der Politik zu beschäftigen. Zum einen das Klassische. Jede Partei hat ja eine Jugendorganisation. Bei uns sind das die Schülerunion und die Junge Union. Also man kann schon als Schüler Mitglied werden in einer Vereinigung. Und die Vereinigungen sind unabhängig von der Partei. Also wenn man in die Vereinigung bei uns eintritt, dann ist man nicht automatisch auch Mitglied der Partei. Die haben eine gewisse Eigenständigkeit und das finde ich gut. So war auch mein Weg. Ich war jetzt nicht in der Schülerunion, aber in der Jungen Union. Und da kann man vieles ausprobieren, vieles diskutieren mit anderen, um am Ende zu entscheiden, ja, will ich mich mehr einbringen oder eben auch nicht. So, das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene, es gibt ja verschiedenste Vereine, die auch mit Landesmitteln unterstützt werden. Und in diesen Vereinen geht es ja auch um politische Bildung. Und auch da kann man verschiedenste Sachen machen. Also politische Bildung nicht nur untereinander, sondern auch mit vielen anderen Menschen. Ja? Und nicht nur im Lande selber, sondern auch über die Landesgrenzen oder europäische Grenzen hinweg.
Kehren wir nun unseren Blick zurück zur Landtagswahl. An welchem Punkt im Wahlprogramm der CDU würden Sie sagen, dass es besonders spannend und attraktiv für Jugendliche wird?
Naja, wir haben als CDU uns, glaube ich, so ein Image erarbeitet, dass wir ein gewisser Stabilitätsanker in Regierungen sind, wenn wir mit dabei sind. Und das über viele Jahre. Und ich glaube, viele Menschen und gerade auch eben junge Leute haben auch die Sehnsucht, dass man eine gewisse Stabilität auch in der Politik hat. Ja, dass man nicht heute das macht und morgen das, sondern dass man ein Stück weit eine Linie hat, an der man sich abarbeiten kann. Und da ist es für uns eben wichtig, dass man Angebote hat, wie man sich auf der einen Seite engagieren kann, aber eben auch Angebote hat, wie man die Infrastruktur, die wir alle nutzen, ob im Kindergarten oder im Schwimmbad oder in einer Sporteinrichtung, dass man eben die Dinge vorhält, wo man eben sinnvoll seine Freizeit verbringen kann. Und das sind so Punkte, da kann man sich in der Union engagieren. A, in der Jugendorganisation und B, haben wir, wie auch andere Parteien, Arbeitsgruppen oder Fachausschüsse. Ja, hört sich ein bisschen verstaubt vielleicht an, aber Fachausschüsse, wo man politische Schwerpunkte, sagen wir mal, sich setzen oder abarbeiten kann. Und das zieht sich durch alle Politikbereiche, von Bildung über Soziales bis hin zur inneren Sicherheit. Ja, wer sich für Verteidigung und innere Sicherheit interessiert, der kann eben in einen Fachausschuss gehen. Und wer europäisch andere Länder kennenlernen möchte und andere Menschen, der kann sich eben in dem Fachausschuss Europa oder Bundes- und Europaangelegenheiten mit einbringen und kann dort vielleicht auch über Schüler-, Jugend- und Studierendenaustausch mit anderen Menschen in anderen Ländern kennenlernen und kann so auch seinen Horizont damit erweitern.
Eben gerade haben Sie Stabilität erwähnt. Wie gewährleisten Sie, dass aus Stabilität nicht Stillstand wird?
Das ist eine gute Frage. Das ist wie mit der Erde. Die Erde dreht sich, ja. Und ich glaube, Stabilität führt nicht zu Stillstand, sondern Stabilität, Kontinuität ist genau das, was man braucht, damit sich auch immer etwas weiterentwickelt.
Wir wollen gleich mit der ersten Frage von Anna aus Magdeburg beginnen. Anna wird eine Frage eigentlich zur Schnittstelle zwischen Landespolitik und EU stellen.
Ich heiße Anna, ich bin 22 Jahre alt und ich wohne in Magdeburg. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Möglichkeiten Sachsen-Anhalt hat, bei der EU-Gesetzgebung Einfluss zu nehmen.
Also die Landesregierung hat die Möglichkeit, über die Staatskanzlei direkt auch die politische Entwicklung und auch die Gesetzgebung in der EU mit zu beeinflussen. Und zwar gibt es den Ausschuss der Regionen und über diesen Ausschuss der Regionen, Sachsen-Anhalt ist eine Region innerhalb von Europa, kann man konkrete Dinge einbringen, die unsere Region nach vorn bringen, die unsere Region fördert, die im Vergleich zu anderen Dingen, die bei uns vielleicht noch entwickelt werden müssen oder Standortnachteile, wie man die überwinden kann. Das kann man konkret über den Ausschuss der Region machen. Und dazu haben wir über die Staatskanzlei einen Staatssekretär, der dort mitarbeitet. Der hat seinen Sitz in Berlin, in der Vertretung unseres Landes in Berlin. Wir haben dort die anderen Länder auch eine Niederlassung und von dort aus wirkt er im Europäischen Parlament mit. Daneben gibt es in Sachsen-Anhalt leider nur noch einen Abgeordneten im Europäischen Parlament. Früher hatten wir mal zwei, einen von der CDU und einen von der SPD, aber seit der letzten Europawahl 2019 haben wir nur noch einen, das ist der Sven Schulze von der CDU. Er war auch genau wie ich viele Jahre Landesvorsitzender der Jungen Union und er versucht halt, eine Stimme eben in Brüssel oder in Straßburg für uns zu sein.
Wir wollen nun unseren Blick auf Europa wenden und da habe ich ein Zitat von Ihrer Website mitgebracht. Lassen Sie uns gemeinsam die Aufgaben der Zukunft anpacken, um Deutschland, Sachsen-Anhalt und das Jerichoer Land weiter voranzubringen. Sie, Herr Kurze, sind Vorsitzender der AG Bundes- und Europaangelegenheiten. Wo befindet sich in dieser Aussage Europa bzw. europäische Politik?
Also wir sind als Deutschland einer der größten Nettoeinzahler in der EU und wir bekommen auch sehr, sehr viel Geld wieder zurück von der EU für die verschiedensten Dinge. Ob ich jetzt Partnerschaftsprojekte mit Schulen habe, ob ich jetzt über Aus- und Weiterbildung spreche von Jugendlichen oder Jugendmobilitätsprojekte oder das Europäische Jugendkompetenzzentrum WoEurope. Es gibt viele Möglichkeiten, mit Mitteln der EU auch Dinge bei uns zu finanzieren. Es gibt auch Investitionsprogramme im ländlichen Raum. Sachsen-Anhalt ist ja auch ein Flächenland. Und diese Programme über EFRA heißen die oder ESF, Europäische Sozialfonds, über diese kann man eben Personal und Investitionen fördern. Und es gibt kaum noch ein Projekt in Sachsen-Anhalt, wo nicht auch europäische Mittel drin sind. Das fällt manchmal hinten runter. Deswegen ist es auch wichtig, das auch immer wieder mal zu sagen, damit die Leute und die Menschen das auch verstehen, dass die EU auf der einen Seite wichtig ist. Wir haben seit dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg Frieden in der Europäischen Union. Das ist ein hohes Gut. Dazu dient die Gemeinschaft und die Gemeinschaft dient auch dazu, dass, weil wir eine gemeinsame Währung haben, dass wir auch gemeinsame Wirtschaftspolitik machen können. Und das hilft uns, auch wenn man das nicht jeden Tag bei uns auf der Straße sieht. Deshalb ist es auch unsere Aufgabe als Politiker, das zu erklären.
Also ist die Zukunft Deutschlands eine europäische Zukunft?
Das denke ich schon. Wir sind ein starkes Land in der Europäischen Union. Viele Länder schauen auch auf uns, wie wir verschiedene Dinge in unserem eigenen Land machen. Und von daher ist die Zukunft Deutschlands natürlich innerhalb der Europäischen Union auch zu sehen, auch wiederum als gewissen Stabilitätsanker.
In dem Wahlprogramm der CDU steht zum Brexit, dass ein Freihandelsabkommen für einen freien Warenaustausch zwischen England und der EU ermöglicht werden soll. Wie sieht es mit der Freizügigkeit aus? Eben gerade haben Sie schon verschiedene Jugendbegegnungen im europäischen Kontext erwähnt. Werden also so wie Waren am Austausch teilnehmen können sollen, auch junge Menschen wie Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, von ihrer Politik unterstützt werden, um weiterhin oder wieder in England im Austauschprogramm teilnehmen zu können?
Ja, also das ist ein konkreter Punkt. Und es gibt ja verschiedene Programme, ob man Erasmus nimmt oder RIMSA und wie sie alle heißen. Es gibt viele Austauschprogramme und die halten wir und ich persönlich auch für sehr wichtig. Denn gerade vor allem, wenn man andere Menschen und andere Nationen kennenlernt, dann kann man sie auch besser verstehen. Und gemeinsam sind wir ja innerhalb der Europäischen Union stark, weil wir eben zusammenarbeiten auf den verschiedensten Bereichen. Und das macht ja im Grunde genommen, charakterisiert ja die Europäische Union, das macht sie aus. Und das bringt auch immer wieder andere Länder auf die Idee, auch noch Mitglied bei uns werden zu wollen.
Und wie setzt sich jetzt die CDU konkret dafür ein?
Wir haben in unserem Parteiprogramm schon konkret eben auch stehen, dass wir zu diesem europäischen Austausch stehen, und dafür sorgen wir mit unserer Haushaltspolitik, wenn wir im Land den Landeshaushalt aufstellen, ob für ein Jahr oder manchmal eben auch als Doppelhaushalt für 2 Jahre, dann sorgen wir dafür, dass wir die notwendigen Eigenmittel als Land zur Verfügung stellen, um genau diese Programme nutzen zu können. Wenn man Programme der EU nutzen möchte, muss man finanziell immer einen Eigenanteil darstellen, damit man die anderen Mittel bekommt. Die Förderquote ist immer unterschiedlich, ob nun Hälfte, Hälfte oder manchmal sogar 90-10, ja, 90% EU und 10% nur Eigenmittel. Es gibt die verschiedensten Sachen, und wir sind da verlässlicher Partner, weil wir diese Kofinanzierung ressortübergreifend auch in unserem Landeshaushalt verankern.
Ich werde nun noch eine zweite Sprachnachricht von Niklas aus Halle einspielen lassen, der eine Frage zur europäischen Zivilgesellschaft hat.
Hallo, ich bin Niklas, 26, aus Halle. Die jüngsten Umfragen des Eurobarometers zeigen, dass fast die Hälfte der Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, in Verbänden sind, die in irgendeiner Form einen Europabezug haben. Haben Sie Ideen, wie die Politik besser mit diesen Personen kommunizieren kann, um die Zivilgesellschaft noch besser abzuholen?
Also das Miteinanderreden, das Miteinanderaustauschen ist die Basis dafür, ja, dass man auf der einen Seite das ehrenamtliche Engagement der Einzelnen honoriert, aber im Grunde genommen auch bei ihnen erfragt, was man vielleicht noch anders oder besser machen könnte. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man oft Berührungsängste hat mit der Politik, und da kann man eigentlich nur dafür werben, ob nur mit jungen Leuten oder Älteren, einfach auf die Politik auch zuzugehen und die Gespräche auch zu suchen und auch den konkreten Austausch. Das reicht manchmal nicht, wenn man bis einmal im Jahr eine Fachtagung mit der Politik anvisiert, mit den einzelnen Fraktionen. Ich glaube, da kann man und da muss man noch mehr machen. Aber das ist dann keine Einbahnstraße aus Sicht der Politik, sondern das muss von beiden Seiten her auch angeschoben werden. Selbstkritisch vielleicht auch aus unserer Sicht. Manchmal, wenn uns keiner anspricht, dann schmoren wir auch manchmal so in einem eigenen Saft. Also da müssen wir, glaube ich, auf beiden Seiten versuchen, gewisse Berührungsängste auch noch weiter zu überwinden.
Über welche Kanäle suchen Sie den Kontakt zur Bevölkerung?
Also ganz konkret jetzt als Abgeordneter, der in einem Wahlkreis direkt gewählt wurde, also die meisten Personenstimmen auf sich vereinen konnte, biete ich regelmäßig Sprechstunden an, und über die Jahre hat sich halt herumgesprochen, dass ich auch immer an einem Tag in der Woche definitiv im Wahlkreisbüro, ob mit Termin oder ohne, auch erreichbar bin. Ja, auch selbst unter den Bedingungen von Corona ist das jederzeit möglich, dass man mich entweder direkt anspricht oder mir eine E-Mail sendet und man dann in den Kontakt treten kann.
Das nehme ich mal als Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf und wahr, dass ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich dazu eingeladen sind, Sie in Ihrem Büro zu besuchen oder eine E-Mail zu schreiben.
Auch in Magdeburg. Wir sind dienstags immer hier, weil dienstags der Fraktionstag ist, und da ist immer ein Korridor, wo man eben auch konkrete Gespräche mit den verschiedensten Partnern führen kann. Und ich habe da keine Berührungsängste. Also wer sich an mein Büro wendet, bekommt auch einen Termin.
Wollen wir noch einmal unseren Blick ganz groß werden lassen und in die Zukunft schauen. Und zwar möchte ich Sie fragen, wie Ihr ganz persönliches Europa in der Zukunft aussieht. Sagen wir mal ganz groß gesprochen in 50 Jahren.
Ich wünsche mir und ich hoffe auch, dass Europa in 50 Jahren auch immer noch im Frieden lebt. Ja, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wenn man sich mal die Jahrhunderte vorher anschaut, gab es ja immer wieder Kriege. Und durch die Schaffung der Europäischen Union hat man nun mittlerweile so eine lange Zeit auch hinter sich bringen können, wo man eben genau diese Kriege nicht mehr hat. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Nationen gegeneinander bekriegen. Also von daher ist mein Wunsch, dass die Europäische Union auch in 50 Jahren noch mit vielen Partnern existiert, so wie wir sie jetzt kennen. Also ich hoffe, dass nicht andere Länder darauf kommen, den Weg von Großbritannien einzuschreiten und zu sagen, nein, wir treten wieder aus, weil wir meinen, wir kommen alleine besser klar. Ich glaube, eine starke Gemeinschaft kann auch für alle in der EU lebenden Menschen eine gute Entwicklungsgarantie geben.
Wird Europa gewachsen sein, vielleicht sogar noch mehr Länder aufgenommen haben?
Ich glaube schon, dass noch einige neue Länder mit dazukommen in den nächsten Jahren. Und das ist auch richtig. Das unterstütze ich auch.
Mhm. Haben Sie konkrete Länder vor Augen, denen Sie das besonders wünschen würden?
Nö, das habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht.
Okay, aber also ob das Türkei ist, Georgien?
Das muss man dann mit den Ländern besprechen. Wir sollten keine Schranken aufbauen. Wir müssen Schranken im Grunde genommen wegnehmen. Und man muss natürlich aber auch ausloten, und das auch ganz konkret, also wer Partner werden will, hat natürlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und wer bereit ist, das eben mitzutragen, der soll uns herzlich willkommen sein. Denn je mehr wir werden, desto stärker werden wir auch im Vergleich zu anderen Regionen auf der Welt.
Herr Kurze, wir kommen zum Abschluss. Bevor wir uns verabschieden, bitte ich Sie noch um ein kurzes Statement von Ihnen an die jungen Wählerinnen und Wähler, die am 6. Juni zur Wahlurne gehen werden.
Ja, liebe junge Wählerinnen und Wähler, nützt euer Wahlrecht. Das Wahlrecht wurde über Jahrhunderte schwer erkämpft für Männer und Frauen. Von daher nützt es, denn jede einzelne Stimme kann auch etwas bewegen. Man braucht immer Mehrheiten. Sucht euch diejenigen aus, wo ihr meint, das sind diejenigen, die auch eure Interessen vertreten können. Von daher, es lohnt sich, mitzumachen.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Im Sinne unserer Überparteilichkeit wünschen wir Ihnen sowie unseren anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern viel Erfolg bei der Landtagswahl. Bleiben Sie gesund.
Ja, vielen Dank und Sie natürlich auch. Bleiben Sie auch gesund und wie sagt man immer am Ende, auf bald.
Und das war ja auch schon wieder der Interview-Podcast der JEF Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl. Kommende Woche stellt sich Miriam Matz vom Bündnis 90 Die Grünen den Fragen von Till. Seid gespannt und bleibt uns treu. Solidarische Europagrüße und ein schönes Wochenende an euch. An dieser Podcast-Folge haben mitgewirkt Gast Markus Kurze, Interviewpartnerin Nora Oppermann, Technik Alish Janoschek, Musik Funkers von Crowanda, Schnitt Jenny Glöckner und ich bin Sophie Schönebeck.